Im Jahr 2005 wurde der berühmte US-amerikanische Philosoph David Foster Wallace gebeten, eine Rede zu halten vor den Absolventen des renommierten Kenyon College. Und ich frage mich, was hätte ich, vielleicht was hätten wir gesagt in so einer Rede vor Absolventen eines berühmten, renommierten Colleges in den USA, die wahrscheinlich motiviert sind, in die Arbeitswelt zu starten, die eine Menge Schulden bei sich haben und vielleicht auch so einen bisschen hochnäsigen, arroganten Blick auf die Welt im Gepäck haben, auf die einfachen, normalen Leute da draußen. Und diese Rede, die David Foster Wallace gehalten hat, erlangte eine gewisse Berühmtheit. Diese wurde später auch veröffentlicht unter dem Titel This is Water oder auf Deutsch Das hier ist Wasser. Weil seine Einstiegsgeschichte handelt von zwei Fischen. Zwei Fische, die so in einem Fluss oder im Meer umherschwimmen, und dann kommt ein älterer Fisch vorbeigeschwommen und der fragt: Na Jungs, wie ist heute das Wasser? Die schwimmen erstmal weiter und nach ein paar Minuten fragt der eine junge Fisch den anderen: Was ist Wasser? Und diese Geschichte illustriert, dass David Foster Wallace sagen will, es gibt bestimmte Dinge, die sind so offensichtlich, dass man sie eigentlich erst merkt, Realitäten, in denen wir uns bewegen, die wir erst registrieren, wenn wir älter sind, wenn wir Lebenserfahrung haben, wenn wir merken, ja, so ist das Leben. Hätte ich schon vorher wissen können, aber jetzt habe ich es erst geschnallt. Und eine dieser Realitäten, dieses Bild entwirft David Foster Wallace, ist, dass das Erwachsenenleben aus einer scheinbar endlosen Abfolge scheinbar sinnloser Routinen besteht. Und dann zeichnet er dieses Bild natürlich stark aus seiner US-amerikanischen Perspektive gefärbt, dass er sagt: Ihr jungen Leute, was ihr noch nicht wisst, ist, wenn ihr hier später ins Arbeitsleben startet, dann müsst ihr jeden Tag neu aufstehen und jeden Tag in euer Auto steigen, zur Arbeit fahren, 8 Stunden arbeiten, 10 Stunden arbeiten, wie lange auch immer. Und dann kommt ihr nach Hause und ihr habt einfach nur Hunger. Und dann macht ihr den Kühlschrank auf und es ist nichts zu essen da. Also müsst ihr, obwohl ihr gar keine Lust habt, nochmal in euer Auto, in den Feierabendverkehr, auf den Highway, dann in diesen riesigen Supermarkt, in den Walmart oder was auch immer, euch durch die riesigen, scheinbar endlosen Gänge schlängeln, versuchen, euer Essen zusammenzuklauben, dann an die Schlange anstellen und ihr seid einfach nur genervt von allem und dann müsst ihr über den riesigen Parkplatz mit diesem Einkaufswagen, wo das linke Rad unten immer so leicht nach links zieht und ihr habt schon gar keine Lust mehr drauf und ihr wollt einfach nur nach Hause. Und irgendwann seid ihr dann zu Hause und ihr fallt einfach nur ins Bett und dann der nächste Tag ist genauso. Und dann fragt man sich doch, wie schafft man es, einfach nur diese Tage durchzustehen und nicht abzustumpfen? Nicht Tag ein, Tag aus, einfach so vor uns hinzuleben. Wie finden wir in all dem eigentlich den Sinn im Leben? Und die Antwort von diesem Wallace, der jetzt nicht als besonders religiöser Mensch bekannt war, finde ich sehr bemerkenswert, weil er sagt, die Antwort lautet Anbetung. Er schreibt: In den alltäglichen Grabenkämpfen des Erwachsenendaseins gibt es keinen Atheismus. Es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an. Aber wir können wählen, was wir anbeten. Und es ist ein äußerst einleuchtender Grund, sich dabei für einen Gott oder ein höheres Wesen zu entscheiden. Denn so ziemlich alles andere, was sie anbeten, frisst sie bei lebendigem Leib auf. Und dann geht er die verschiedenen Lebensbereiche durch und sagt: Gut, wenn du Geld ins Zentrum deines Lebens stellst, Geld und Güter, dann wirst du immer das Gefühl haben, nicht genug zu haben. Wenn es Schönheit ist, dann stirbst du jeden Tag 1000 Tode, weil Schönheit jeden Tag vergeht. Wenn es Macht ist, dass du anbetest, dann wirst du dich jeden Tag klein und machtlos fühlen. Und so weiter und so fort. Alles, was wir anbeten, wird uns früher oder später zerstören, außer wir haben es weise gewählt. Wir müssen klug entscheiden, wen oder was wir anbeten im Leben. Denn am Ende des Tages ist es so, dass jeder von uns etwas anbetet. Jeder von uns stellt eine Sache oder eine Person ins Zentrum seines Lebens, von der oder dem er sagt, du bist größer als ich in meiner kleinen Existenz. Für dich lohnt es sich zu leben. Und wenn wir dann in die Bibel schauen, dann springt uns eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite durch jede Geschichte, durch jeden Text die Antwort der Bibel auf diese Frage an. Denn die Bibel sagt, es gibt nur eine einzige Person, die es würdig ist, die es verdient hat, dass wir sie anbeten. Denn sie ist unser Schöpfer. Sie weiß, was gut für uns ist. Und diese Person möchte das Beste für uns. Und das Beste ist er selbst. Das ist Gott. Gott, unser Schöpfer, ist der Einzige, der unsere Anbetung verdient. Und er ruft uns hinein in ein Leben der Anbetung, ein Leben zur Ehre Gottes. Ich habe es ja schon eben bei den Fragen erwähnt. Ich glaube, wir sehen Anbetung häufig als eine Teildisziplin unseres Lebens. So wie bei den Olympischen Spielen gibt es ja auch Teildisziplinen. Es gibt 100-Meter-Lauf und Kugelstoßen. Und jeder Sportler muss etwas Bestimmtes trainieren. Und wir sagen, das ist für die Spezialisten, für diejenigen, die musikalisch sind oder zumindest diejenigen, die irgendwie dafür brennen. Und alle anderen, ja gut, wir singen vielleicht sonntags mal ein paar Lieder und dann ist auch wieder gut mit Anbetung. Aber ich glaube, Anbetung ist keine Teildisziplin, sondern es ist das Grundlagentraining, das wir alle brauchen. Lieder am Sonntagmorgen zu singen ist toll und ich denke, das hat seinen Platz, aber Anbetung beweist sich am Montagmorgen. Egal, wo wir sind, egal, was wir tun, egal, wie vielfältig unsere Herausforderungen sind, dann brauchen wir Anbetung. Und deswegen habe ich diesen Satz formuliert. Vielleicht ist das eine steile These, aber ich hoffe, ich kann die These untermauern, dass wir lernen zu leben, indem wir lernen, anzubeten. Das entscheidende Lernziel unseres Lebens ist nicht, besonders gut klarzukommen im Beruf oder in der Schule oder wo auch immer. Das entscheidende Lernziel unseres Lebens ist, dass wir in eine angemessene Beziehung zu unserem Schöpfer, zu Gott kommen. Und diese Beziehung drückt sich von unserer Seite her aus mit dem Begriff Anbetung. Und ich möchte mit euch gerne zusammen drei Lebensbereiche anschauen, von denen ich glaube, dass sie besonders relevant sind für dieses Thema, dass wir dort Anbetung besonders brauchen. Und für jeden dieser Lebensbereiche habe ich einen Gegenstand ausgewählt, der das illustriert. Und der erste Gegenstand auf der nächsten Folie ist eine Einkaufsliste. Manche von uns haben ihre Einkaufsliste ganz klassisch noch auf Papier. Ich nutze zusammen mit meiner Frau so eine App. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kann man es rausschreiben und dann wird es synchronisiert bei ihr und bei mir. Und man muss da halt nur raufschauen und das mal vergesse ich manchmal, da kaufe ich irgendwas. Also, aber grundsätzlich ist es eine gute Idee, eine Einkaufsliste zu haben, wo man immer wieder rausschaut und sagt, ah ja, das brauchen wir, das ist wichtig. Und ich möchte mal diese Liste als ein Bild gebrauchen für unser Leben. Stellt euch vor, auf dieser Liste stehen nicht Äpfel, Birnen und Mehl und Milch, sondern auf dieser Liste steht die Agenda unseres Lebens, das, was uns wirklich wichtig ist, unsere Ziele und Wünsche. Und als Christen würden wir natürlich sagen, ja gut, auf meiner Einkaufsliste soll ja nicht nur ich rumschreiben, sondern Gott soll ja auch ein Wort dabei mitzureden haben. Gott soll ja auch bestimmen, was in meinem Leben wichtig ist. Und blöderweise merken wir dann manchmal, dass Gott ziemlich andere Vorstellungen für unser Leben haben kann, als wir das haben. Und dann kann das ein ziemliches Gekrakel werden auf dieser Liste, dass ich da was raufschreibe und Gott streicht das wieder durch und schreibt was anderes rauf. Und letztendlich führt es uns zu der Frage, wer darf ultimativ entscheiden, was auf unserer Liste steht und was nicht? Und ich glaube, hier kommt Anbetung ins Spiel. Anbetung heißt, ich gebe Gott den Platz, der ihm zusteht. Diese Machtfrage wird ein für alle Mal geklärt. Und ich sage, du bist der Küchenchef. Du bestimmst, was auf meiner Liste steht, weil du das Rezept meines Lebens in der Hand hast. Du bestimmst, nach welchem Rezept in meinem Leben gekocht wird. Das ist Anbetung, die Machtfrage zu klären. dass ich aufhöre, mich gegen Gottes Pläne für mein Leben aufzulehnen und anfange, Planänderungen von seiner Seite einfach zu akzeptieren. Und genau das wird in diesem Bibelvers, der an der Wand steht, ausgedrückt, in Sprüche 16, Vers 9. Das Menschenherz macht Pläne, ob sie ausgeführt werden, liegt beim Herrn. Ich denke, das ist eine krasse Einsicht, denn eigentlich ist es ja so, dass jeder von uns ganz gern die Zügel seines Lebens selber in der Hand hält. Jeder von uns würde doch ganz gerne selber entscheiden, wo es lang geht. Und damit wir an dieser Spannung nicht kaputt gehen, dass wir immer daran ziehen und Gott daran zieht, brauchen wir eine Haltung der Anbetung, dass die Machtfrage geklärt ist. Denn wenn die Machtfrage geklärt ist, dann lebt es sich entspannter, gelassener, gnädiger und gütiger. Im Buch der Offenbarung im Kapitel 4 bekommen wir einen Einblick, wie das aussehen kann. Dort sehen wir, was sich im himmlischen Thronsaal abspielt. Es gibt da verschiedene Engel und es gibt ganz verrückte Wesen, so Älteste, die Gott anbeten vor dem Thron Gottes. Und über diese Ältesten heißt es, da warfen sich die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und sie beteten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legten ihre Kronen vor dem Thron nieder und sie sagten, würdig bist du, unser Herr und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht anerkennen. Denn du hast die ganze Welt geschaffen. Weil du es gewollt hast, ist sie entstanden. Hier auf der Erde haben wir ein Problem, weil sich unsere Anbetung und unser Gottesdienst immer mischt mit menschlichen Motiven. Aber hier sehen wir live und in Farbe, wie Anbetung in Reinform aussieht. Und ich finde das so beeindruckend, weil das sind Engel, mächtige Wesen, wahrscheinlich sind die alle unsterblich. Und trotzdem sagen sie zu Gott, dem Schöpfer, ich lege meine Krone vor dir nieder, du bestimmst. Du bist Gott, dir gehört alle Ehre. Anbetung bedeutet also erstens, dass ich meine Krone niederlege vor Gott, dass ich die Kontrolle abgebe. Und dass ich anerkenne, dass nicht ich bestimme, sondern dass Gott bestimmt. Und zweitens, glaube ich, steckt in diesem Bild von der Einkaufsliste noch ein anderer Aspekt, dass wir nämlich die Synchronisation immer wieder brauchen. Das Problem mit dieser Einkaufslisten-App, ich habe es schon erwähnt, ist, ich kann natürlich in den Laden gehen und irgendwas einkaufen, wenn ich meine Einkaufslisten-App mit meiner Frau nicht synchronisiert habe. Wenn ich mich nicht verbinde mit dem Internet, dann sehe ich nicht, was bei ihr draufsteht und was bei mir draufstehen sollte. Es gibt keine Synchronisation. Das heißt, ich brauche immer wieder die Verbindung dazu. Und genauso ist es mit Gott. Ich brauche immer wieder die Verbindung zu Gott, um zu wissen, was sind seine Pläne. Was ist ihm wichtig? Denn je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, desto mehr kommen seine Pläne und seine Vorstellungen, seine Ideen für mein Leben mit den meinen in Einklang. Das ist wie bei diesen Kugeln, die immer schwingen, ich weiß nicht, wie das heißt, diese 5 Kugeln, die so aufgereiht sind und dann hebt man eine an und auf der anderen Seite schwingt die andere. Und am Anfang ist es total unregelmäßig, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr kommen diese Kugeln in einen Gleichklang. Sie synchronisieren sich. Gottes Wünsche werden zu meinen Wünschen und seine Ideen werden zu meinen Ideen. Und ich denke, konkret bedeutet das, dass wir lernen, einen Lebensstil der Anbetung zu pflegen, dass wir aufhören, tagtäglich um uns selbst zu drehen, um unsere Bedürfnisse, dass wir der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens sind, so wie es uns doch so häufig passiert, und dass wir anfangen, Gott zum Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens zu machen. Das fängt morgens an. Überleg doch mal, wie stehst du auf? Was ist dein erster Gedanke? Wie oft ist es Sorgen, Ängste, Zweifel? Wie oft ist es der Griff zum Handy, Ablenkung? Und vielleicht könnte es etwas anderes sein. Vielleicht könnte es ein Gebet sein, in etwa so, guten Morgen, Vater, guten Morgen, Jesus, guten Morgen, Heiliger Geist. Was hast du heute mit mir vor? Ich will dir den Ehrenplatz geben in meinem Leben und deswegen möchte ich dich fragen, was sind deine Pläne für mein Leben? Und dann könnte es weitergehen, dass wir durch den Tag gehen und immer wieder kleine Anbetungsmomente haben, dass wir immer wieder kleine Momente einbauen der Synchronisation mit Gottes Herz, dass wir fragen, was ist jetzt dein Plan, Heiliger Geist, für diesen Tag? Wie soll ich mit dieser schwierigen Situation umgehen, mit diesem schwierigen Menschen, der mir gerade auf die Nerven geht? Was soll ich tun? Mein Wunsch ist, dass du geehrt wirst. Es geht nicht um meine Agenda, es geht um deine Agenda. Und genauso könnten wir abends den Tag abschließen und sagen, Herr, ich lege diesen Tag wieder vor dir ab. Mit all seinen Aktivitäten und Plänen und am Ende zählt es nicht, was ich von meiner To-Do-Liste abgehakt habe, sondern es geht um deine Pläne. Unsere Ausgangsthese war, wir lernen zu leben, indem wir lernen, Gott anzubeten. Und ich möchte jetzt auf einen zweiten Grund eingehen, warum wir in unserem Leben dringend Anbetung brauchen. Und dieser Grund lautet, weil wir so viele Entscheidungen treffen müssen. Wir brauchen Anbetung als Kompass für unser Leben. Ich denke, es ist häufig so, dass wir auf die großen Fragen unseres Lebens und auch der Gesellschaft unserer Zeit schauen. Nehmen wir mal nur die Corona-Diskussion, Impfen, ja oder nein, Impfpflicht, nein oder ja. Und wir fragen das immer aus einer Perspektive, die so ein bisschen abstrakt ist, dass wir fragen, was ist gut und richtig, was gefällt mir, was ist das Gute, das Schöne, wie auch immer. Und das Problem dabei ist, dass jeder von uns eine andere Definition davon hat, was gut ist. Es gibt unter uns die Bewahrer, die letztendlich immer sagen, es soll alles so bleiben, wie es ist. Und dann gibt es die Gestalter, die sagen, gut ist, wenn es sich verändert. Aber wir könnten auf diese Fragen ja auch mit einer anderen Perspektive blicken und wir könnten uns fragen, was ist das, was Gott die Ehre gibt? In 1. Korinther 10 lesen wir zum Beispiel von einer ganz ähnlichen Diskussion in der Gemeinde in Korinth. Da ging es um die Frage, darf man Götzenopferfleisch essen? Und die einen haben gesagt, nein, das geht gar nicht, das ist schlimm. Und die anderen haben gesagt, ja natürlich, warum nicht? Wir sind frei in Christus. Und ich finde es interessant, dass Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, sich dann nicht auf eine Seite der Diskussion schlägt und sagt, ja, die haben auf jeden Fall recht, sondern er ruft die Leute zu gegenseitigem Respekt und Liebe auf. Und am Ende sagt er dann in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, man könnte jetzt einfügen, was ihr auch heute im 21. Jahrhundert tut oder nicht tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Egal, ob es jetzt um alltägliche kleine Vorhaben geht oder um große Lebensentscheidungen, die entscheidende Frage lautet, was gibt dir Gott die größte Ehre? Es geht nicht primär um die Frage, was ist gut oder was gefällt mir, sondern was gibt dir Gott die größte Ehre? Ich denke, wenn wir anfangen, diese Frage mehr zu stellen, dann verändert sich unser Blickwinkel. Weil dann richten wir uns bei unseren Entscheidungen auf Gott aus und wir bekommen seine Perspektive auf die Welt. Und der Gegenstand, der diese Haltung eben für mich so gut symbolisiert, ist ein Kompass. So ein Kompass ist nämlich eine praktische Sache. Ich kann ihn immer befragen, wo ist Norden, wo ist Süden, in welche Richtung muss ich gehen. Dummerweise ist ein Kompass keine Gebrauchsanweisung. Er sagt mir nicht Schritt A, B, C, das musst du genau tun, sondern er gibt mir eine Richtung vor. Die Schritte muss ich alleine gehen. Das hätten wir manchmal gerne, dass Gott uns in jeder Situation ganz genau sagt, was wir tun sollen. Aber ich glaube, oft gibt Gott uns nur einen Kompass. Dass er sagt, in diese Richtung ist es gut zu laufen und diese Richtung ist falsch. Auch hier sollten wir wieder konkret werden und uns fragen, was bedeutet das genau? Wie kann ich in den alltäglichen und in den großen Entscheidungen diese Frage stellen und dann auch beantworten, was gibt dir Gott die größte Ehre? Und dann ist es sicherlich so, dass wir zuallererst das Dokument, die Texte kennen müssen, in denen Gott sich offenbart hat. Wir müssen Gottes Willen kennen und der beste und der erste Weg dahin ist, dass wir ganz genau wissen, was Gott in der Bibel uns offenbart hat. Wenn wir anfangen, täglich die Bibel zu lesen mit einer Haltung, dass ich nicht einfach sage, ich lese das aus Pflichtbewusstsein, sondern ich will wissen, was da drin steht und was das mit meinem Leben zu tun hat, dann komme ich immer mehr dahin, auch beantworten zu können, auch die Frage beantworten zu können, was gibt Gott die größte Ehre? Und die zweite Sache ist, dass ich immer wieder eine innere Rücksprache mit dem Heiligen Geist brauche, dass ich immer wieder kurze Synchronisationsmomente habe, Rücksprache mit dem Gott, der in mir lebt. Wohin führst du mich? Was ist der richtige Weg? Und ich denke, beides einzuüben, das Bibelstudium und die innere Rücksprache mit dem Heiligen Geist, das ist ein Prozess. Und deswegen habe ich am Anfang auch von Lernen gesprochen. Wir lernen zu leben, indem wir lernen, Gott anzubeten. Der letzte und der dritte Grund, warum wir Anbetung so dringend brauchen, wird symbolisiert durch den Gegenstand des Ankers. Einen Anker braucht man, um ein Schiff an einem bestimmten Ort festzuhalten. Es ist nicht so, dass sich das Schiff dann nicht mehr bewegt. Wenn es stürmischen Wellengang gibt, dann kann das Schiff sogar ziemlich hin und her schaukeln, aber es bleibt grundsätzlich, wo es ist. Es treibt nicht davon. Und ich glaube, das ist ein Bild für uns als Gemeinde Jesu. Als Gemeinde Jesu müssen wir auch immer wieder unseren Anker auswerfen, gemeinsam, damit wir uns nicht in alle Winde zerstreuen und dass der eine dahin geht und die andere dahin. Und das tun wir am besten, indem wir Gott gemeinsam anbeten. In Römer 15, Vers 7 schreibt Paulus: Nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Es ehrt Gott, Gott freut sich darüber. Es entspricht seinem Herzschlag, wenn Christen einander annehmen, wenn sie Spannung aushalten, wenn sie zusammenbleiben, so unterschiedlich wir auch sind. Und ich kenne euch jetzt nicht als Gemeinde, aber ich vermute mal, es wird ein paar Unterschiede zwischen euch geben. Und Gott hat sich aber bewusst ein sehr diverses Volk auf dieser Erde zusammengestellt. Er hat nicht gesagt, die sollen alle gleich sein. Dann wäre es nämlich leicht, eine Gemeinschaft zu formen. Homogene Gemeinschaften sind immer leicht. Aber Gott hat gesagt, die sollen so unterschiedlich sein, dass am Ende des Tages jemand darauf blickt und sagt, also wenn dieser bunte Haufen zusammenbleibt, dann kann es nur das Werk eines allmächtigen Gottes sein. Da muss dann ein echt großer Gott dahinter stecken. Und das Instrument, was uns immer wieder zusammenführt, ist Anbetung. Wenn ich bei meinem Bruder oder bei meiner Schwester den echten Wunsch entdecke, dass er oder sie Gott anbeten will, dass er Jesus ins Zentrum stellen will, wie könnte ich dann danach sagen, nein, mit dir will ich nicht Gemeinschaft haben? Ob meine Geschwister dann aus dieser inneren Anbetungshaltung die gleichen Konsequenzen ziehen für ihren Lebenswandel, das steht auf einem anderen Blatt und das kann sehr unterschiedlich aussehen und das kann uns vor echte Spannung stellen. Aber dennoch ist Anbetung der Anker, der uns immer wieder zusammenführt. Wir lernen zu leben, indem wir lernen, Gott anzubeten. Anbetung heißt erstens, dass wir die Kontrolle abgeben und dass wir unser Herz mit Gottes Herzen synchronisieren. Anbetung ist zweitens der Kompass für unser Leben. Und drittens ist Anbetung der Anker unserer Einheit. Und ich denke, vielen von uns, und ich zähle mich mal dazu, fällt das schwer, im täglichen Leben wirklich einen Lebensstil der Anbetung zu pflegen. Das ist nicht leicht. Vielleicht sind wir im Alltag oft zu sehr am Machen und zu wenig am Innehalten. Und ich hoffe, dass in der Predigt vielleicht auch ein paar praktische Gedankenanstöße dabei waren, wie das aussehen kann in unserem Leben. Und ich glaube, dass wir daneben auch ganz praktische Ermutigung brauchen, dass wir immer wieder uns gegenseitig ermutigen und sagen, lass uns doch gemeinsam anbeten. Lass uns doch diesen Lebensstil leben. Der Anbetung, dass wir uns richtig dazu anspornen, Anbeter zu sein. Und deswegen möchte ich schließen mit einer Ermutigung zur Anbetung und danach gibt es noch ein paar Reflexionsfragen. Psalm 100. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Stellt euch freudig in seinen Dienst. Kommt zu ihm mit lautem Jauchzen. Denkt daran, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen und ihm gehören wir. Sein Volk sind wir. Er sorgt für uns wie ein Hirt für seine Herde. Geht durch die Tempeltore mit einem Danklied, betretet den Festplatz mit Lobgesang. Preist ihn, dankt ihm für seine Taten. Denn der Herr ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf, von einer Generation zur anderen. Bleibt er treu. Amen. Ich habe noch auf der nächsten Folie zwei Fragen vorbereitet, die ihr vielleicht mitnehmen könnt in eine kurze Stille der Reflexion. Und diese Fragen lauten: Wie kann Anbetung zu meinem täglichen Begleiter und Entscheidungsratgeber werden? Und die andere Frage: Welche Rituale kann ich mir im Jahr 2022 in meinen Alltag einbauen, um Gott anzubeten?